Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, halb sechs, da kommt das Regionaljournal.
Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz mit diesen Themen. Die Universität Luzern kurz vor der Eröffnung, langsam gibt es Leben ins Haus. Wahlen zum Ersten. Im Kanton Luzern zeichnet sich beim Ständerat ein Zweikampf ab zwischen der FDP und der SVP. Wahlen zum Zweiten. Im Kanton Zug dreht sich alles um den einen Nationalratssitz. Wahlen zum Dritten. Wer sich vergisst anzumelden, bleibt, wo er ist, am Stammtisch. Das Wetter, auch morgen wieder Wolken, Sonne und etwa 21 Grad. Am Mikrofon Marlis Zehnder. Die neue Universität am Bahnhof Luzern wird am Donnerstag offiziell eröffnet. Im Moment werden noch die letzten Zügelkisten ausgepackt. Die Luzerner Regierung hat heute zu einem Rundgang eingeladen durch die neue Heimat von der Universität, der Pädagogischen Hochschule und der Zentral- und Hochschulbibliothek. Und die Regierung hat das erste Mal Bilanz gezogen über das Projekt Neubau Uni Luzern. Der Dario Pelosi berichtet.
Die Eröffnung vom Neubau von Uni und PH neben dem Bahnhof Luzern ist für den Bildungs- und Kulturdirektor Rito Wyss ein ganz besonderer Moment. Nach nur gerade 1,5 Monaten im Amt kann er das Gebäude der Öffentlichkeit übergeben.
Ich bin überzeugt, dass das in diesen Institutionen gut tut, dass sie jetzt hier in ein neues Gebäude reinkommen. Und das trifft insbesondere für die Uni ein. Natürlich, dass sie jetzt neu die in einem Standort ausüben und nicht mehr verteilt auf 25 Standorte in der ganzen Stadt Luzern.
Und auch der Finanzdirektor Marcel Schwertzmann ist zufrieden mit dem Neubau. Einerseits baulich, der Schritt vom Postverteilzentrum zur Denkfabrik.
Ich glaube, wie man aus dem Industriebau heraus einen multifunktionalen Bau gemacht hat, oder? Es hat jetzt etwa 10-mal so viele Leute drin wie vorher. Und man hat über die Treppenanlage hat man das fertiggebracht, die Masse von Leuten können zu bewegen. Und das ist, meinte ich, sehr gut gelungen.
Andererseits aber auch finanziell. Auch wenn noch nicht definitiv abgerechnet sei, der mit 162 Millionen Franken budgetierte Umbau dürfte günstiger werden als geplant.
Bei Umbauten besteht einfach immer die Gefahr, dass man Sachen entdeckt, die man vorher nicht gewusst hat. Und wegen dem muss man sehr gut auf die Kosten aufpassen. Und man kann heute sagen, wir haben einen bereinigten Kostenvoranschlag von 162 Millionen. Und Stand 1. August sind wir 8 Millionen drunter mit den Kosten.
In ein paar Wochen nehmen die Studierenden von Uni und PH das neue Gebäude in Beschlag. Insgesamt sind es 2200 Uni-Studentinnen und Studenten und rund 300 von der PH. Und es dürfte jedes Jahr mehr sein. Der Rito Wyss hat heute aber stark betont, die PH müsse nicht, kaum eingezogen, auch schon wieder aus dem neuen Gebäude raus.
Die Gedanken, die da teilweise rumschwirren, dass PH eigentlich fast schon wieder am Ausziehen sei, das ist definitiv nicht der Fall. PH zusammen mit der Universität nehmen ihren Betrieb auf und dann schauen wir, wie sich das weiterentwickelt. Und aktuell diskutieren wir nicht schon wieder über den Auszug.
Trotzdem ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Uni, wenn sie so weiter wächst wie bis jetzt, in ein paar Jahren schon wieder ein Platzproblem hat. Nicht zuletzt wird die Luzerner Regierung eigentlich der Uni künftig noch eine Wirtschaftsfakultät angliedern. Die Kapazitätsgrenze bei der Uni liegt hier im Hauptgebäude bei 2600 Studierenden. Der Bildungsdirektor räumt das ein.
Das kann man heute sicher noch nicht sagen, wie lange die Pädagogische Hochschule wird hier drin sein. Einerseits hängt das davon ab, wie stark sich überhaupt die PH entwickelt. Und auf der anderen Seite hängt es auch davon ab, ob die Universität Luzern ein zusätzliches Fach überkommt und wie sich die Studierendenzahl entwickelt. Das ist sicher aktuell ein Thema, das politisch im Kanton Luzern wird müssen diskutiert werden, aber es sind noch keine Entscheid gefällt worden.
Darum werden in der Immobilienstrategie gleichzeitig mit der Eröffnung des jetzigen Gebäudes auch schon für das nächste Hochschulzentrum die ersten Pflöcke eingeschlagen.
Die gehört als ein Standbein der Campus Horb dazu, wo man sich durchaus könnte vorstellen, dass langfristig dort die PH könnte hinkommen. Das ist nicht auf Eis, aber das ist nicht ein kurzfristiges, sondern ein mittel- bis langfristiges Projekt. Das wird davon abhängen, wie stark sich die Zahlen der Studierenden entwickeln. Das wird davon abhängen, wie es im Kanton Luzern finanziell geht, wie stark er überhaupt Mittel zur Verfügung hat, um so Projekte voranzutreiben und zu realisieren. Heute und morgen wird das nicht der Fall sein.
Der Luzerner Bildungsdirektor Rito Wyss. Vor der Hand werden also im neuen Uni-Gebäude hunderte von Zügelkisten ausgepackt und eingeräumt. Es kommt langsam Leben ins Haus. Der Dario Pelosi hat mit Raffaella Fuchs, der Projektleiterin von dem Gebäude, einen Rundgang durchs Haus gemacht.
Also wir finden unsere Führungen gerne im zweiten Obergeschoss an. Wenn man darauf schaut, sind nachher alle Geschoss ähnlich eingeteilt, sind Bürogeschoss. Im zweiten Obergeschoss ist das Geschoss von der PAZ und dann im dritten, vierten von der Universität. Die Bibliothek ist im ersten Obergeschoss und die allgemeinen Räume sind nachher im Erdgeschoss. Wir haben ein Gebäude, das sehr gross ist, also ist 100 Meter lang und 70 Meter tief. Und das ist sehr schwer auch von der Orientierung, weil es so gross ist. Und da hat man sich dort entschieden, man tut nicht mit Möbel oder mit sonst irgendetwas Signaletik machen, man macht es über die Farbe. Und hat dann zwei Lichthöfe, die man geplant hat, wegen der Lichtführung, dass man viele Räume bekommt mit natürlichem Tageslicht, haben wir dann gesagt, man macht den Hof A und man macht den Hof B. Und gibt denen zwei verschiedene Farben. Und dann weiss man immer, grün ist Seite SBB und rot ist Seite KQL. Dann kann man eigentlich in den Lichthof hineinschauen. Es zieht sich auch in den Aussenbereich. Also das Spezielle von der Architektur her, wo ich finde, das war wirklich vorher ein Industriebau gewesen. Und in diesem Industriebau hat es eine riesige Verteilanlage, eine Halle gehabt. Und dort hat man ja relativ wenig Tageslicht gebraucht. Und das ist die Qualität von der Architektur, wo man sagt, mit diesen zwei Lichthöfen bringt man wirklich sehr, sehr viel Tageslicht runter, dass man wirklich auch Zonen kann beleuchten kann, die man sonst nicht hätte können brauchen. Und das ist für mich auch noch ein kleines Kernstück vom Ganzen. Also da sind wir jetzt im speziell ausgestalteten Raum, der mit Silber veredelt ist. Das ist der Lesesaal, das ist ein spezieller Raum von der Bibliothek. Man sieht dort auch vom zweiten Obergeschoss runter in den Lesesaal. Man hat auch Tageslicht, das runterkommt in den Lesesaal. Und in diesen Elementen, wo man rundherum sitzen kann, bringt man Tageslicht nachher runter in Hörsaal 1. Also da stehen wir jetzt im Bereich der Seminarräume. Wir haben jetzt vom zweiten, dritten, vierten Obergeschoss, wenn man raufkommt, haben wir immer eine grosse Foyer-Zone. Man sieht auch auf der linken und auf der rechten Seite die Türabschlüsse. Das ist die Meinung auch, dass man später mal da beschliessen kann. Und dann wirklich das auch extern vermieten. Außerhalb der Unterrichtszeit natürlich. Also da sind wir jetzt im Bibliothekgeschoss. Wir kommen da gerade durch den Haupteingang rein. Vis-à-vis vom Haupteingang Theke, wo man sich anmelden kann, wo man Auskunft haben kann. Auf der rechten Seite, wir würden jetzt so rundherum laufen, sehen wir einen Gruppenbereich. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man in der Bibliothek nicht reden kann. Also in dem Gruppenbereich kann man ruhig miteinander diskutieren. Gruppen zusammenhocken. Wegen dem haben wir auch Mobiliar ausgelesen, das ein bisschen weiches Material ist, von der Akustik her. Und was wir sonst noch speziell an der Bibliothek haben, wir haben viele Arbeitsplätze müssen zur Verfügung stellen und da hat der Architekt wirklich geschaut hat, dass überall, wo es möglich war, noch Arbeitsplätze installiert werden können. Ihr seht entlang der Fassade überall Arbeitsplätze, um die Lichthöfe herum sind alles Arbeitsplätze, zwischen der Bibliothek gestellt sind Arbeitsplätze. Also da haben wir wirklich versucht, den Platz Maximum auszunutzen. Jetzt sind wir im Lichthof, im roten Lichthof. Das Foyer, das will man speziell ausbilden. Von der Möblierung her, man arbeitet mit verschiedenen Elementen und wenn man Ordnung haben will, kann man die Elemente in einer gewissen Form wieder zusammensetzen. Und sonst kann man sie den Tag durch eigentlich in dem Bereich brauchen, wo man sie will. Also in diesem Raum sind wir eigentlich auch wieder im Kernstück der ganzen Uni. Das ist der grösste Hörsaal. Da haben bis 380 Leute Platz. Man sieht auch, es ist sehr steil abgestuft. Das hat man natürlich müssen, damit man auch die Plätze bekommt. Da sehen wir jetzt auch die Oblichter, die ich vorher oben drauf erzählt habe, im Lesesaal, wo nachher Licht in dem Sinne oder auch Himmelbezug runterbringen bis ins zweite UG. Da sehen wir auch wieder die grünen Vorhänge, oder? Vom grüne Lichthof, wo weitergezogen wird, das Farbkonzept bis ins zweite Auge.
Raffaella Fuchs war das, Projektleiterin vom Umbau. Dario Pelosi hat sie begleitet. Zu den Nachrichten im Regionaljournal. Bei der Orascom ist man überzeugt, dass der Sami Saviris nicht ins Gefängnis muss. Ein ägyptisches Gericht hat den Sami Saviris als Präsident der Orascom zu 2 Jahren Gefängnis und einer Busse verurteilt. Die Orascom mit Sitz im Kanton Uri hat Berufung eingelegt und ist sicher, die Vorwürfe können zu entkräften. Der Vorwurf gegen die Orascom ist, dass eine Tochtergesellschaft ihre Beteiligung nicht korrekt ausgewiesen habe. Die Orascom bestreitet das. Im Kanton Nidwalden ist ein vermisster Mann tot geborgen worden. Zwei Wanderer haben den Vermissten am letzten Donnerstag im Gebiet Niederholz zu Beckeried gefunden. Wie die Polizei heute mitteilt, sei der 65-jährige Mann auf dem Schluchtweg zu Emmetten abgestürzt und habe sich dabei tödlich verletzt. Schlechte Noten für die Autofahrer im Kanton Schweiz. Zum Schulanfang hat die Polizei innerorts 8'000 Fahrzeuge auf ihre Geschwindigkeit kontrolliert. Das Resultat? 10% sind schnell unterwegs gewesen. In der Gemeinde Lauwerz ist ein Autofahrer sogar fast doppelt so schnell gefahren, wie er hätte dürfen, nämlich 97 anstatt 50. In der Luzerner Gemeinde Honau hört der Gemeindepräsident nach 25 Jahren auf. Der Kurt Graf tritt auf Ende Januar 2012 zurück. Er ist 1986 als FDP-Vertreter ins Gemeindepräsidium gewählt worden. Die Ersatzwahl ist am 27. November. An der Ruderweltmeisterschaft in Bled hat sich der Zuger Samuel Amne im Skiff für die Viertelfinals qualifiziert. Er ist in den Hoffnungsläufen Zweiter geworden. Im Kanton Luzern bewerben sich 129 Frauen und Männer für einen Sitz im Nationalrat. Heute am Mittag war die Eingabe Schluss für die eidgenössischen Wahlen im Herbst. Kandidatinnen und Kandidaten treten auf 18 Listen an. Die Zahlen sind laut dem Amt für Gemeinden allerdings noch provisorisch. Bei den letzten Wahlen im 2007 haben 4 Leute weniger einen Nationalratssitz erobern. Und bei den Wahlen im Ständerat wollen es heuer 5 Leute wissen. Der Christian Oechslin verfolgt für das Regionaljournal Zentralschweiz die Luzerner Politik. Christian Oechslin, schauen wir zuerst auf den Ständerat. Hat es da im letzten Moment noch eine Überraschung gegeben?
Nein, das hat es nicht. Es steigen die 4 Männer und die eine Frau ins Rennen, die man schon länger gewusst hat, nämlich der bisherige Konrad Graber von der CVP, der Nationalrat George Theiler von der FDP. Für die SVP tritt Freddy Zwimpfer an, für die SP Giorgio Bardini und für die Grünen will Katharina Meile wissen.
Und wer hat bei dieser Ausgangslage die besten Chancen?
Also zuerst muss man vorausschicken, dass es höchstwahrscheinlich einen zweiten Wahlgang wird geben bei den Wahlen im Ständerat. Das, weil voraussichtlich niemand das absolute Mehr erreicht, weil eben 5 Leute antreten und sich die Stimmen zu fest verteilen. Eine Ausnahme könnte es geben, und das ist der Konrad Graber von der CVP. Er könnte es eventuell schon im ersten Wahlgang schaffen. Als Bisheriger hat er da schon ein bisschen Vorsprung. Er ist bekannt, gut vernetzt und holt sicher über die Parteigrenzen heraus viele Stimmen.
Der Konrad Graber ist also schon fast gesetzt bei diesen Wahlen. Wie sieht es denn bei den anderen 4 Kandidaten aus?
Dort ist die Ausgangslage ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Die FDP will ihren Sitz im Ständerat verteidigen. Die Helen Leumann tritt ja nicht mehr an. Und die FDP will den Sitz mit dem George Theiler verteidigen. Er ist als Nationalrat auch bestens bekannt im Kanton Luzern. Allerdings wird er herausgefordert vom SVP-Mann Freddy Zwimpfer. Dort zeichnet sich wirklich ein Zweikampf ab zwischen der SVP und der FDP. Dort kommt es dann darauf an, wie sich die Stimmen in einem zweiten Wahlgang verteilen auf George Theiler und den Freddy Zwimpfer. Interessant wird, ob CVP-Wähler, wenn der Konrad Graber im ersten Wahlgang schon sollte gewählt sein, eher dem FDP-Vertreter die Stimme geben oder doch dem SVP-Mann. Das vielleicht aus Ärger darüber, dass eine Listenverbindung mit der FDP bei den Nationalratswahlen nicht zustande gekommen ist. Das ist alles noch offen, was schon ein bisschen klar ist. Der Giorgio Bardini von der SP und Katharina Meile von den Grünen, die dürften nur Aussenseiterchancen haben.
Christian Oechslin, wechseln wir zum Nationalrat. Der Kanton Luzern hat dort 10 Sitze zu gut. Aktuell sieht die Zusammensetzung so aus. CVP und SVP haben je 3 Sitze, die FDP hat 2 und SP und die Grünen haben je 1 Sitz. Wird sich daran etwas ändern?
Also gerade komplett anders wird die Zusammensetzung nicht aussehen. Spannend wird es aber zwischen der CVP und der SVP. Bei den Wahlen vor 8 Jahren, da hat die SVP der CVP einen Sitz abgejagt und hat aktuell das sogenannte Restmandat. Die SVP ist also gemessen an ihrem Wähleranteil von 25%. Mit 3 Sitzen aktuell eigentlich fast zu gut bedient. Und das Restmandat, das probiert ihr jetzt CVP, wie schon vor 4 Jahren übrigens, wieder abzuluchsen. Da dürfen wir gespannt sein, ob das klappt. CVP tritt unter anderem mit einer Bauernliste an, um eben auch bei den Landwirten Stimmen zu holen. Da wird es also interessant. Bei den anderen Sitzen, da wird sich voraussichtlich nicht viel ändern.
Ein paar Parteien treten heute das erste Mal überhaupt hier im Kanton Luzern, darunter die Grünliberalen und die BDP. Die haben also nur minime Chancen.
Das ist so. Also gerade die BDP wird es im Kanton Luzern sehr schwer haben. Bei den Kantonsratswahlen der Frühling hat es einen Schlappen gegeben. Es hat keinen Sitz gegeben im Kantonsparlament. Für die BDP wird das also schwierig, da mögen sie sagen. Anders sieht das aus bei den Grünliberalen. Sie gehören zu den Siegern im Kanton Luzern, haben heuer beim ersten Anlauf gerade 6 Sitze gemacht im Kantonsparlament. Da wird man sehen, ob sie den Erfolg von der nationalen, also den Erfolg von der Kantonsratswahlen auf die nationalen Wahlen können übertragen. Allerdings, die Grünliberalen kommen auf einen Wähleranteil im Kanton von gut 6%. Und für einen Sitz im Nationalrat braucht es theoretisch 9%. Sie müssen also noch einen zünftigen Gump nach vorne machen.
Der Christian Öchslin mit einer Auslegeordnung zu den Luzerner Kandidaturen für die eidgenössischen Wahlen. Wechseln wir in den Kanton Zug. Dort haben die Parteien und Kandidaten heute bis am 5 Uhr ihre Bewerbungen müssen deponiert haben für die Wahlen im Oktober. Für einen Ständerat kandidieren 5 Personen. Für die 3 Zuger Nationalratssitze bewerben sich 35 Leute. Rat Kalaubacher mit einer Ausgangslage.
Es ist ein bisschen wie ein Spiel damals im Kindergarten. 4 Kinder springen um 3 Stühle herum und wenn die Musik aufhört zu spielen, dann gilt es, einen Stuhl zu erobern. Und 1 Kind geht dabei leer aus. Ganz ähnlich die Situation im Kanton Zug bei den Nationalratswahlen. 4 ähnlich starke Blöcke kämpfen um 3 Sitze. Alle 3 bisherigen wollen wieder auf Bern. Von der CVP der Gerhard Pfister, von der SVP der Marcel Scherrer und von der Alternativgrünen der Josef Lang. Und wie immer seit 2003 will die FDP den Stuhl zu Bern bzw. den Sitz zurückerobern, wo damals an linke Josef Lang verloren gegangen ist. Das mal mit ihrem Spitzenkandidat Bruno Pezzatti. Die FDP und die CVP machen gemeinsame Sache mit einer Listenverbindung. Gern hätte die FDP noch die Grünliberalen mit im Boot gehabt. In der Hoffnung, die nötigen Prozentpunkte für einen Sitz zusammenzubringen. Eine solche Listenverbindung hätte im Josef Lang von den Alternativgrünen durchaus gefährlich werden können. Aber nach langem Hin und Her haben sich dann die Grünliberalen vom Kanton Zug für einen Alleingang entschlossen. Und weil die beiden linken Parteien traditionellerweise zusammen in die Nationalratswahlen marschieren, dürfte es auch das mal für die FDP schwer werden. Beim Ständerat hat es zuerst noch eine glasklare Sache für die beiden bisherigen ausgesehen. Von der CVP kommt der Peter Bieri wieder, aber mit dem überraschenden Rückzug vom langjährigen FDP-Ständerat Rolf Schweiger ist Bewegung in die Sache gekommen. In der besten Position, den Sitz zu erobern, ist der amtierende Zuger FDP-Gesundheitsdirektor Joachim Eder. Ihn könnte man, und er dürfte auch bei den anderen bürgerlichen Parteien durchaus Stimmen holen. Schon deutlich geringere Chancen haben dürfte der SVP-Mann Philipp C. Brunner, der Alternativgrüne Stefan Giesler und der SP-Kandidat Eusebius Bescha.
Soweit Rat Kalaubacher. Gewählt werden National- und Ständeräte am 23. Oktober.
Entscheidung 11.
Im Herbst wird gewählt. Jetzt bringen sich Parteien und Kandidaten in Position.
FDP, ja. SP, muss ich ganz ehrlich sein.
Wer steht für was ein? Wer hat die besten Chancen?
Er kann sehr gut reden.
Die Ideen wären sicher sehr gut, die Umsetzung ist einfach sehr schwach.
Was erwartet die Wähler?
Sie schwenken ihr Fähnchen immer ein bisschen so, schwenken, wie es da könnte attraktiv sein für sie, oder?
Das Regionaljournal Zentralschweiz will es wissen. Darum gehen wir die ganze nächste Woche auf Beizentour quer durch Zentralschweiz. Am Stammtisch reden wir mit Politikern und Wählern. Jeden Abend live aus einem anderen Restaurant. Publikum ist willkommen.
Entscheidung 11.
Die eidgenössischen Wahlen auf DRS1.
Und los geht's im Regionaljournal heute in einer Woche. Am nächsten Montag startet wir dann mit den Kantonen Obwalden und Nidwalden. Und zwar im Restaurant Grafenort, zu Grafenort. Das Regionaljournal mit Wahlgeschichten. Und am Montagabend ist jeweils der Termin für die Geschichten von der anderen Art.
Apropos.
Im Apropos heute beschäftigt sich unser Kolumnist Stefan Kalivers ebenfalls mit den Wahlen und den Terminen.
Heiliger Bimbam! Wenn ich das gewusst hätte, sagt der Wiesu und nimmt noch einen Schluck. Kopf geht stutz, das regt mich jetzt auf. dass ich das verpasst habe. Hey, hey, hey. Was hast du auch? Frage ich den Wiesel, wo sich kaum erholen und wie wild den Kopf schüttelt und vor sich hinwettert. Unsere Liste habe ich vergessen einzugeben, Herrgott, nochmal. Und jetzt ist es zu spät. Was für eine Liste? Denke ich für die Nationalratswahlen im Oktober. Heute Mittag war im Kanton Luzern Eingabeschluss gewesen. Und ich habe einen verpasst, Sternenhagel. Hast du jemanden wollen kandidieren, wieso? Frage ich ihn und muss aufpassen, dass ich nicht geradeaus muss lachen. Du, auf Bern? Ja, meinst du etwa, ich könnte das nicht, hä? Nur weil ich ohne Krawatte rumlaufen und nicht so geschwollen reden, hä? Oder haben wir schon mehr als genug hier zu Bern oben? Es wäre doch mal an der Zeit, dass... Ich habe es nicht so gemeint, wieso? Versuche ich ihn zu beruhigen. Aber es ist wieder mal zu spät gewesen. Schau mal das an, wer hier alles kandidiert. Eidgenossen und Auslandschweizer, christliche und evangelische, hellgrüne und dunkelgrüne, Junioren und Senioren, Sozis und Sekondos, Freisinnige und Schwachsinnige. So, wieso bleib sachlich? Versuche ich ihn zu mässigen, aber er fährt weiter. Sogar eine Tierpartei gibt's neuestens. Eine Tierpartei. Wahrscheinlich mit einem Elefanten als Spitzenkandidaten, ein paar Esel und Hühner als Listenfüller, hä? Ja, heiliger Bimbam, ist das schön gewesen früher, wo es nur zwei Listen gibt. Schwarz oder Rot. Apropos Rot, Sandra, bring noch ein Haubali. Aber auf welcher Liste hast du wollen kandidieren, wieso? Frag ich ihn vorsichtig. Auf der Mechanikerliste. Was ist denn das für eine neue Partei? Ja, Mensch, etwa wir Mechaniker brauchen keine Vertretung zu Bern oben, hä? Mensch, etwa wir sind jetzt blöd dazu, sagt der Wiesel und fährt grimmig weiter. Als ich das mit der Bauernliste gehört habe, habe ich mir gesagt, wir Mechaniker müssen auch antreten. Bauern hat weiss Gott schon genug im Parlament. Aber Mechaniker? Kein einziger, verstehst du? Kein einziger. Aber jetzt habe ich aber den blöden Eingabeschluss verpasst. Der Wahlslogan hätte ich schon gehabt, sagt der Wiesel stolz. Es kann doch nicht so weitergehen. Wir ziehen jetzt die Schraube an. Aber vielleicht ist es ja besser, dass ich den Meldetermin verpasst habe. Meint er noch mal Willi. Ist ja schade um die Zeit. Die machen ja sowieso, was sie wollen, hier zu Bern oben. Und überhaupt, wo kämpfen wir hin, wenn alle Berufsgattungen mit ihren eigenen Listen würden antreten, hä? Sagt der Wiesel und schaut mich an. Ich stell mir grad vor, du und deine Kumpane würden auf einer Journalistenliste kandidieren. Dann gnad uns Gott. Und der Wiesel entwirft munter weitere mögliche Listen, etwa für blinde Fahrlehrer, ledige Bierbrauer, linkshändige Lehrpersonen oder katholische Viehhändler. Und unsere Frauen, schlägt er vor, die gründen eine Luzerner Tea Party. Ausser im Hinterland und im Entlebuch. Dort heisst sie die Kaffeepartei. Ihre Chancen, einen Nationalratssitz zu holen, sind hochprozentig. Dank der Listenverbindung mit der Eidgenössischen Trash-Union.
Der Stefan Kalivers, Apropos-Autor und Chefredakteur vom Willi-Sauerbot. Es ist 6:03. Zum Schluss noch eines die Schlagzeilen von heute im Regionaljournal. Bitte Christian Öchslin.
11 Jahre nach der Gründung kommt die Universität Luzern am Donnerstag ihr Hauptgebäude über. Kern vom neuen Zentrum der Uni und von der Pädagogischen Hochschule sind zwei Lichthöfe, die ins ehemalige Postverteilzentrum eingeschnitten worden sind. Nach dem heutigen Stand der Abrechnungen dürfte das umgebaute Gebäude rund 155 Millionen Franken kosten, gegen 8 Millionen günstiger als budgetiert. Im Kanton Luzern bewerben sich 129 Frauen und Männer für einen Sitz im Nationalrat. Das sind 4 Leute weniger als im 2007. Heute Mittag war Eingabeschluss für die eidgenössischen Wahlen im Herbst. Bei den Wahlen im Ständerat, wenn es das mal 5 Leute wissen. Antreten tun sie den bisherigen Konrad Graber von der CVP, der Nationalrat George Theiler von der FDP, der SVP-Mann Fredi Zwimpfer, der Giorgio Bardini SP und Katharina Meile von den Grünen. Im Kanton Zug haben die Partien bis um 5 Uhr am Abend müssen ihre Listen eingeben. Für einen Nationalrat bewerben sich 35 Kandidaten. Darunter die 3 bisherigen Gerhard Pfister CVP, Marcel Scherr SVP und Josef Lang Alternativgrüne. Beim Ständerat sind es 5 Kandidaten. Der bisherige CVP-Mann Peter Bieri tritt an. Neues Stöckli wendet der FDP-Regierungsrat Joachim Eder, von der SVP der Philipp C. Brunner, der Stefan Giesler von der Alternative und von der SP der Eusebius Bescha.
Weiter zum Wetter und den Aussichten von Christine Jutz von SF Meteo.
Am Abend ziehen immer wie mehr Wolken auf, es bleibt aber an den meisten Orten trocken. Sobald das die Sonne weg ist, kühlt es dann auch ziemlich rasch ab und während der Nacht sinken die Temperaturen auf rund 10 Grad. Morgen hat es dann am Morgen ein paar Nebel und auch Wolkenfelder, die sich aber am Vormittag auflockern. Der Tag durch ist es dann vor allem im Luzerner Hinterland wieder häufig sonnig. An den Bergen gibt es rasch neue Quellwolken, die an den meisten Orten aber keinen Regen bringen. Temperaturen morgen zu anderen Mal bei rund 14 Grad, Schweiz 19, Saarne 20, zu Hofteren und Luzern gibt es 21 Grad. Am Mittwoch ist es dann wieder sehr sonnig und auch sommerlich warm. Temperaturen steigen auf rund 24 oder sogar 25 Grad.
Regionaljournal Zentralschweiz, Redaktion von der Sendungen Peter Portmann, mein Name Marlis Zehnder. Unsere Sendungen können Sie auch als Podcast herunterladen. Die Informationen dazu finden Sie im Internet unter regionaljournal.ch.
Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.